Liebe Schneerosen, bei mir hat sich das letzte Mal der Fehlerteufel eingeschlichen. Und zwar habe ich, als ich von den Festivals, auf denen ich spiele, erzählt habe, den Juno mit dem Juli verwechselt. und zwar geht es konkret um das Headbangers Open Air und das Burning Q. Ich spiele auf dem Headbangers Open Air mit Atlantian Codex am 24.07. und auf dem Burning Q Festival auch mit Atlantian Codex am 25.07.
Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shay.
Super. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Schneeweiß und Rosenrot. Wir sind die Shake und die Cora und wir hoffen, euch geht's allen gut da draußen. Wir hoffen, die Sonne scheint bei euch sowohl draußen als auch in euren Herzen. Und sind mal wieder am Start für euch.
Hello da draußen. We are
Hello
here.
There. We are here. Genau. Erstmal, wie läuft's bei dir, Shake? Was geht so ab in your life?
Eigentlich ganz gut. Muss doch sagen, dass ich auch in letzter Zeit beruflich ergeben sich immer wieder neue Dinge. Das ist ziemlich cool. Dinge, um die ich mich jetzt nicht aktiv bemüht habe, weil der gar nicht draufgekümmert hat.
Ja.
Und dann kommen aber immer öfter jetzt Leute auf mich zu, auch coole Leute, auch Leute, wo ich mir denke, hä, wie kommst denn du jetzt auf mich? Und also es ergibt sich jetzt nicht aus allem was, aber es ergibt sich aus vielem was und das stimmt mich gerade zuversichtlich, dass schon irgendwie immer was weitergeht. So, das ist gerade eine sehr gute Sache. Zum Beispiel hat letzte Woche mal, weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, aber ich glaube schon, es ist ja noch gar nichts, vielleicht wird's auch gar nichts, weil ich das gar nicht kann, aber sowas wie, dann ruft letzte Woche halt die Rockantenne an, weil die vielleicht neue ModeratorInnen suchen und die dann an mich gedacht haben, ohne
sehr
dass
cool.
ich mich da selber bewerben muss oder sowas.
Yeah.
Und das dann, also unabhängig davon, ob das jetzt was wird oder nicht, weil zum Beispiel witzigerweise war dann die erste Frage von der Julie, das ist eine Moderatorin von der Rockantenne, ja, wir haben sofort an dich gedacht, aber wir wussten jetzt alle nicht, kannst du eigentlich Hochdeutsch sprechen?
Geil!
Und ich so,
na, freilich nicht.
Eigentlich schon. Aber habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Keine Ahnung. Müssen wir erst probieren. Hey. Weil dann ist mir auch aufgefallen, ich glaube, ich habe auch früher auf Instagram und so ab und zu noch mehr Hochdeutsch einfließen lassen. Da war das viel gemischter. Inzwischen bayer ich ja von Podcast über Instagram nur noch daher.
Ja.
Deswegen waren die da sich nicht ganz sicher, weil Rockantenne wird ja schon im ganzen Land gehört.
Aber ist ja super. Also wir können beide Hochdeutsch, aber es ist halt echt, wir hatten ja das Thema in einer unserer ersten Folgen schon mal. Ich glaube, wenn wir zwei miteinander quatschen, dann läuft es zwangsläufig manchmal ins Bayerische. Ich würde mich da wahrscheinlich verstellen, wenn ich es nicht machen würde.
Ja, total. So. Also ich groove mich da ja auch ganz schnell auf mein Gegenüber ein.
Ja.
Also wenn jemand mit mir Dialekt spricht, dann spreche ich auch Dialekt. Und dann gibt's auch Abstufungen. Also
ja,
wir zwei reden jetzt, würde ich sagen, so ein Mitteldialekt. Ich habe ein bisschen mehr als du manchmal. Aber wenn ich jetzt mit meinem Papa spreche, dann rede ich schon nur mal anders, wie in diesem Podcast. Also deswegen, das sind dann so Abgrenzungen. Aber es gibt schon auch Situationen in meinem Berufs- und Privatleben, wo ich Hochdeutsch sprechen muss. Und da bin ich auch noch nie unangenehm aufgefallen. Deswegen, aber ich muss so lachen, weil das halt, das war ihre ernsthafte Sorge bei ihrer Anfrage.
Super.
Ob die Shake, kann die überhaupt Hochdeutsch sprechen? Da habe ich sehr lachen müssen. Und ja, genau. Also das sind so Sachen, egal ob da jetzt sich was draus ergibt oder nicht, aber das stimmt mich positiv, dass wichtige Leute mich scheinbar immer mal wieder auf dem Schirm haben. Das gibt mir so ein bisschen in meiner Selbstständigkeit die Sicherheit, dass schon immer irgendwie was passiert und kommt.
Voll.
Und irgendwie hatte ich jetzt das erste Jahr, ist jetzt genau abgeschlossen und es hat super funktioniert. Mich hat's nicht mit der Steuer zerbröselt. Wobei der Mai hat schon wehgetan jetzt. Mai ist der Monat, wo es bei mir alle Versicherungen abbuchen und die Steuer kommt.
Ja.
Und dann kommt das wusste ich ja als Greenhorn nicht, es kommt ja die Steuernachzahlung für 25 und dann setzen die ja gleich die Steuervorauszahlung für 27 fest. Also heißt, ich muss in diesem Jahr meine Steuer für letztes Jahr nachzahlen und die Steuer für nächstes Jahr vorzahlen.
Okay.
Also.
Siehst du, ich bin da auch überhaupt nicht drin in dem Business.
Und tust du ein bisschen weh.
Im Steuerbusiness, ne? Ich bin da auch immer noch voll das Greenhorn.
Ja, ich mache das mit meiner Steuerberaterin. Alleine wäre ich da komplett verloren. Und so bin ich schon lost ein bisschen. Aber ich rufe die halt dann immer an. Und die kennt schon meine Panikattacken. Also sehr, sehr nette Steuerberaterin, mit meinen Befindlichkeiten gut zurechtkommt. Und die hat aber jetzt gesagt, die arbeitet schon lange mit mir und hat gesagt, wow, Jacqueline, jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, du verstehst langsam ein bisschen, was du da tust. So, yes! Danke!
Yay!
Aber ja, deswegen ist finanziell gerade ein bisschen zäh, weil dann ist im Mai wird alles abgebucht, so Kfz.
Ja.
Und Hausrat und Hafenpflicht und die doppelte Steuer und so weiter und so fort. Und dann schwappt's einmal so locker 4.000, 5.000 Euro weg.
Mhm.
Du denkst ja, da schon so, weil ihr werdet wahrscheinlich alle da draußen annehmen, dass wir extrem reich sind.
Ja, das wird wahrscheinlich jeder denken, weil wir jetzt hier voll die Musikjournalistinnen / Rockstars sind. Also der Rolls Royce ist schon bestellt.
Ja, genau.
Der ist schon bestellt.
Wie groß ist der? So.
Ah, so, ja, so ein Modellautoformat.
Aber das täuscht, wir haben gar nicht so viel Geld.
Ja.
Wie wir immer tun auf Instagram.
Da wedeln die Geldscheine, die fliegen durch die Luft auf Instagram.
Aber irgendwie geht's schon. Ich glaube, wir haben beides ein bisschen ein LebenskünstlerInnen-Lifestyle.
Ja, also es ist irgendwie immer ganz witzig, weil bei mir ist auch so, ich grebs momentan auch jeden Monat so am Luft- und Liebe-Limit rum.
Ja. Das ist aber schön gesagt.
Und ja, das Ganze hat halt, also so Gagen zahlen sich ja auch nicht am nächsten Tag aus. Das alles hat ein bisschen eine Latenz. Und dann gibt's einfach Phasen, die sind echt ziemlich durststreckig.
Ja.
Aber irgendwie komme ich dann trotzdem über die Runden. Also man muss jetzt schon auch sagen, dann isse ich halt einfach drei Tage in der Woche Nudeln mit Pesto.
Das mache ich aber sehr ungern.
Ja, es ist scheiße. Aber man entwickelt dann schon irgendwie Strategien, dass man dann doch irgendwie durchkommt. Das ist zwar...
Ja, irgendwie geht's, gell? Ich frage mich auch immer, aber ich muss schon sagen, ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole es gern, ich wäre schon auch gemacht für so ein Rich Girl Lifestyle.
Ja, voll, 100%.
Also da würde ich mich schon, da würde ich mich schnell reinfinden in die Thematik.
100%. Also das auf jeden Fall.
Oder?
Aber das geht halt mit unserem anderen Lifestyle nicht ein.
Nein, aber du wirst jetzt Rockstar, da sind wir schon mal näher dran als bei dem, was ich mache.
Ja, aber selbst dann, also die Rockstars vor die 70er, die haben sie vielleicht noch einen Rolls Royce leisten können.
Ja,
aber Jetzt glaube ich zerbreche gerade deine komplette Illusion.
Ich weiß ja, ich habe überhaupt keine, also was das Musikbusiness betrifft, habe ich schon lange keine Illusionen mehr. Aber ich denke mir halt, so wie viel, also ich manifestiere jetzt eine Zahl für dich,
okay,
die du dann mit deinem Rockstar Life im Jahr verdienst. Die jetzt nicht so, du wirst jetzt keine Millionärin.
Na, das glaube ich.
Aber wenn du jetzt als professionelle Musikerin 150.000 im Jahr.
Das wäre optimal. Das wäre der Hammer. Das wäre sogar.
Oder damit kommt man doch gut über die Runden.
Mehr, ja. Mehr als ich je erträumen würde.
Ja. Das manifestieren wir jetzt alle, ihr Schneerosen da draußen. Wir manifestieren jetzt für Coras künftige Musikerinnenkarriere 150.000 Euro im Jahr. Dass du das verdienst.
Oh.
So. Das, und dann schauen wir. Jetzt schauen wir mal.
Sehr nett. Ich hab schon, weißt du was Lustiges, Shake? Dass ich jetzt schon Jackpot-Werbung in meinen Algorithmus eingespielt kriege.
Ist so schlimm.
187 Millionen im Jackpot. Noch heute mitmachen. Und ey, ich sag's dir, ich war versucht.
Ja, das ist echt krass. Das ist so irre. Was der Algorithmus, der schaut dir doch inzwischen in die Seele.
Ja.
Also der erkennt deine verborgensten Wünsche und Sehnsüchte. Mhm. Der hat das schneller und besser raus als, keine Ahnung, deine Therapeutin.
Ja.
Also, ich bin auch, also auf Instagram, ich muss mich da wirklich zügeln, dass ich da nicht ständig auf irgendwas reinfalle oder draufklick oder mir denke, ja, einmal. Oh. Cora, wie geht's dir denn? Du hast am Wochenende gespült.
Ja, ich spüle momentan. Ich spüle momentan recht viel. Der Mai ist ziemlich crazy, weil ich mit allen drei Bands unterwegs bin.
Du warst mit Atlantian Codex am Iron Fest, oder?
Richtig, ja. Das Iron Fest ist der Hammer. Also wer das noch nicht kennt und Heavy Metal mag, der gehe dahin. Es ist zwar am selben Wochenende wie das Muscle Rock, was ja auch so eine Pilgerstätte des Heavy Metal ist. Aber alle, die keine Karten fürs Muskelrock kriegen, sollen aufs Iron Fest fahren.
Pragmatische Tipps von der Cora.
Ja, weil das ist wunderschön, ist total schön am See gelegen und das ist zwar jetzt leider betrifft zwar nur die Musiker, aber alle Bands, die da spielen, die haben ungefähr das sickeste Backstage, das man sich vorstellen kann. Also das ist so eine richtig geile Chill-Out-Area und dann eigentlich, also als eine Catering-Area, da kannst du nur noch schlemmen. Das ist nur noch dekadent, was da abgeht. Ja.
Und könnte man da vom Backstage aus baden?
Nein. Das nicht. Das wird das Ganze natürlich noch geiler machen. Mhm. Aber das ist eins der Festivals, das ich so als so für oder als Musikerin wirklich empfehlen kann, weil man da wirklich merkt, da wird geschaut, dass den Musizierenden auch gut geht und das wirkt sich dann auch auf die Performance aus. Also das zumindest ist das bei mir so und ich glaube auch bei vielen anderen.
Ja. Yeah.
Wenn man weiß, dass man irgendwie gut aufkommen ist.
Ja, yeah, voll.
Immer snacken kann, wenn man mag und so.
Ja,
ja.
Ganz wichtig.
Ja.
Feine Snacks, immer wichtig. Und die Show war gut? Hat Spaß
Show
gemacht?
Show war super, ja. Show hat Spaß gemacht. Wir haben dieses Mal das erste Mal mit dem Ulle gespielt. Das ist der Ersatzgitarrist für den Manuel, weil der Manuel gerade pausiert, weil der so mit seinem Professorenjob an der LMU sehr eingespannt ist. Der hat da quasi eine neue Stelle und hat den ganzen Lehrstuhl inne und muss da jetzt quasi erst das Ganze aufbauen und ist ein bisschen viel geworden jetzt.
Hat jetzt den Lehrstuhl für europäische Ethnologie an der LMU?
An der LMU, ja.
Ja, so kann es auch gehen, wenn man vergleichende Kulturwissenschaften studiert. Die einen machen so, die anderen machen so.
Ja. Die einen haben einen Lehrstuhl an der LMU und die anderen haben einen coolen Podcast.
Ja, genau, so ist gut geframed. Okay, danke, Cora.
Gerne. Ja. Aber
und
ja.
Und wie war's? Hat's gut funktioniert?
Super. Der Ulle, der ist ein.
Wo habt's den her?
Der Ulle ist ein Kumpel von Markus, unserem Sänger. Der hat in allen möglichen Metal-Projekten schon mitgespielt. Unter anderem bei Them. Ich glaube, Them ist nur sein bekanntestes Projekt.
Mhm.
Also, aber relativ unbekannt oder nur quasi, weiß ich nicht.
Nischenbekannt.
Nischenbekannt, genau. Und ja, das ist so ein klassischer Gitarristen-Nerd im positivsten Sinne. Und der Ulle hat auch schon mal bei uns reingehört.
In dem Podcast?
Ja. Bevor ich ihn kennengelernt habe, bei der Probe, hat er sich quasi schon uns angehört.
Wollte sich vorbereiten auf die ganzen Fettnäpfchen. Ja. Als ich so eine Feministin im Bingo zusammenklick, oh, das darf ich nicht sagen. Oh, nein, das darf ich auch nicht sagen.
Ja, genau.
Aber eigentlich sehr ja voll
schlau.
Nett.
Voll gut.
Schlau.
Ja.
Und schön, wenn jemand so interessiert ist.
Ja, voll. Voll.
Weil ich finde, also an dir sollte man auch interessiert sein, weil du bist ein interessanter Mensch.
Mei. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Also ebenso.
Aber es stimmt doch. Weißt du, das denke ich mir schon manchmal bei so klassischen Situationen. Obacht, jetzt kommt Jake wieder mit ihrem Emanzenscheiß. Es begegnet mir einfach sehr oft, dass Männer mich einfach so, die kommen und stellen sich vor und dann labern die mich voll über sich und erzählen mir, also so im Job oder so, sowas wie Reeperbahn-Festival, auf dem Festival, beim Spielen, wenn nach dem Gig oder so.
Ja.
Das sehe ich auch bei meinen Freundinnen, die kommen dann und vielleicht spielt dann auch ein bisschen Nervosität eine Rolle und dann laden die ab. Die laden ab, die laden ab, die reden über sich. Und ich stehe dann manchmal da, bei mir inzwischen auch und bei anderen denke ich mir, frag doch mal, stell doch mal eine Frage, da merkst du ganz schnell, dass die Frau dir gegenüber echt auch spannende Sachen zu erzählen hat.
Ja.
Mindestens so spannende Sachen wie du.
Okay,
das
krass.
Passiert, ist mir schon ganz oft begegnet, dass Männer sich dann so, die reden und reden und reden und stellen keine Gegenfrage. Und ich denke mir einfach so, ich bin gespannt, ob er noch drauf kommt, dass die Frau, die ihm gegenübersteht, extrem interessant ist.
Ja.
Wenn er ihr mal kurz zuhören würde.
Krass. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß nicht, wann ich mal, das klingt jetzt extrem beschissen, aber ich weiß nicht, wann ich mal ein längeres, tiefes Gespräch gehabt habe mit jemandem. Außer dir, Shake. Oder mal irgendwie bei einem Weinabend oder so, aber dann meistens, also eigentlich nur mit Frauen.
Ja.
Ja.
Das ist so und auch erfahrungsgemäß von Männern kenne ich, wenn sie ein tiefes Gespräch suchen über irgendwas, sprechen sie mit einer Frau.
Ja.
Oft.
Ja. Da habe ich übrigens, da kommen wir vielleicht heute auch nochmal drauf.
Okay.
Ja.
Ja, interessant.
Ja. Ja,
interessant. Ja, aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es sehr spannend oder sehr cool, dass der sich halt dann vorher auch den Podcast angehört hat. Das ist ja quasi eine Fleißarbeit
vor der ersten
gemeinsamen Bandprobe.
Wirklich, ja.
Und sehr schön. Ja, und wir sehen uns ja quasi in ein paar Tagen. Also wenn
der
Podcast raus ist, dann werden wir uns gesehen haben.
Richtig,
aber,
Futur 2.
Futur 2 mal wieder. Aber ich freue mich schon voll. Wir haben uns schon voll lange mal in Real Life gesehen.
Ja. Ja, es ist ja, also ich habe mal, letztes Mal habe ich mal wieder an die gedacht und mich gefreut, dass wir uns bald sehen. Und dann bist du,
was kommt jetzt?
Hab ich mir dann bei mir so gedacht, ja wahrscheinlich.
Oh Gott, was passiert?
Wahrscheinlich kann die Shake noch am ehesten einschätzen, ob mein Arsch größer geworden ist oder
nicht. Du bist so
wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen haben.
Echt jetzt, dafür brauchst du mich.
Ja, dafür treffe ich mich mit dir in real life. Sorry, liebe Schneerosen.
Das ist mir gedacht.
Die Shake haut uns so
klar. Oh, sag mal gleich ganz hoch. Bist du eine Knalltüte? Ja. Deswegen treffe ich mich. Oh Gott. Ja, okay, freu mich schon.
Also, oh. Jake und ich schauen uns dann eigentlich immer nur auf den Arsch.
Wir checken uns ab. Ist noch in the range, passt. Wir sind im halben Jahr, Bitch. Oh, ja. Puh.
Na, ich freue mich auf die.
Ja, ich mich auch auf die. Wow, was passiert da gerade? Okay, danke fürs Zuhören. Das war euer Podcast.
Okay, Luft holen. Oh, shit.
Das muss auch mal sein.
Ja, ja.
Also, im schlimmsten Fall hab's halt jetzt 10 Minuten Lachflash gehört.
Ja.
Aber was soll man da jetzt machen?
Was soll man machen?
Kann
man jetzt nichts machen, gell? Na gut.
Okay. Huh. Interessanter Start in die Thematik.
Ja, wir reden halt nicht mehr über Ärsche sonst.
Nein, also wahrscheinlich.
Ja.
Cora, du hast heute ein Thema mitgebracht, habe ich gehört.
Ja, habe ich.
Ah ja, stimmt.
Da war was. Okay, ich starte das Thema mit einer Frage, die theoretisch ein Fassel aufmachen könnte.
Oh.
Jetzt schauen wir mal. Und zwar haben wir ja, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, so eine Liste an Begriffen erstellt, die wir in diesem Podcast vermeiden wollen.
Mhm.
Also so Sachen wie Rockröhre, glaube ich, war auch
dabei. Ja, das war meins, glaube ich.
Genau. Und ein paar so andere.
Powerfrau,
genau. So, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, positiv sexistischen Ausdrücken.
Ja.
Die wollten wir vermeiden. So, und ich habe auch in einer anderen Podcast-Folge mal bisschen ausgelegt, warum ich den Begriff starke Frau problematisch finde. Und zwar deshalb, weil damit ja impliziert wird, dass es eigentlich nur starke Männer gibt. Also wenn man es so liest.
Markiert zur Ausnahme, ne?
Genau, markiert eine Ausnahme.
Wenn man extra dazu sagen musste.
Ja, und umgekehrt gelesen schreibt er niemand von starken Männern. Das ist ja irgendwie...
Außer bei Vicky.
Oh ja, genau.
Vicky
und die starken Männer. Oh, stimmt. Das habe ich ja voll vergessen. Richtig. Ja, genau.
Aber sonst nicht.
Ja, genau. Und da diese Wortkombination aber für diese Folge wichtig ist, wollte ich dich mal fragen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich anfange. Ich wollte wissen von dir, ob du dich als starke Frau fühlst.
Was sind das für Fragen so früh am Morgen?
Oder fangen wir mal anders an. Würden wir diesen Begriff benutzen, was wir jetzt machen?
Mhm.
Was wäre für dich eine starke Frau?
Mhm. Naja, also ich denke, dass man dann vielleicht differenzieren muss zwischen körperlicher Stärke und charakterlicher, seelischer Stärke, was ich dann in dem Falle eher umschreiben würde mit, dass jemand eine gewisse Resilienz hat.
Emotional?
Emotionale Resilienz hat, zum Beispiel, also gegenüber Zeiten, die schwer sind. Also eine starke Frau, würde ich dann sagen, ist eine Frau, die sich, die auch durch schwere Zeiten navigieren kann, ohne daran zu zerbrechen. Ich würde sagen, eine starke Frau wäre dann, wenn wir diesen Begriff so nutzen würden, jemand, der Selbstvertrauen hat und selbstbewusst ist. Eine starke Frau wäre dann auch eine Frau, die widerspricht, die sich traut, Platz einzunehmen. Weil ich glaube, dass viele von uns Frauen gelernt haben, sich klein zu machen.
Mhm.
Die Platz beansprucht für sich. Ja, also sowas würde ich dann als Stärke bezeichnen. Und genau, ich denke, das sind auch alles Charaktereigenschaften, die man Männern aus kulturellen Gründen und so einfach mehr von Haus aus zugesteht als Frauen und dass Frauen sich diesen Space halt nehmen müssen, auch historisch. Also die meisten Errungenschaften oder Dinge, die Frauen inzwischen tun dürfen, mussten sie sich erkämpfen, mussten sie einfordern. Also es wurde Frauen nichts geschenkt. Und ob das jetzt Wahlrecht ist oder das Recht auf Arbeit oder und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube, auch aus dem Grund hat sich dieses starke Frauenbild so ein bisschen etabliert, weil es für Frauen eben ungewöhnlich ist, war,
ja,
im Gegensatz zu Männern. Und deswegen stößt es jetzt aber modernen Frauen auch so auf, weil man ja diese Unterschiede nicht mehr so ständig vor Augen gehalten bekommen will, oder? Also ich will nicht mehr die ganze Zeit die Betonung haben, dass ich ja eine starke Frau bin. Ich fände es okay, wenn man sagt, du bist ein starker Mensch.
Ja.
Aber genau, weil immer, wenn man es vor die Frau setzt, dann hat es so einen außergewöhnlichen Charakter.
Ja.
Du bist die starke Frau, während der Großteil der Frauen eher schwach ist. Also
ja,
ist so eine Abgrenzung. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wollen wir den eigentlich nicht nutzen. Ja.
Ja.
Aus. Monolog aus.
Sehr gut. Sehr coole Einordnung. Also, wie fange ich an? Ich spreche heute von einer Frau, die gemeinhin als in Anführungszeichen starke Frau bezeichnet worden ist. Vor allem wohl durch die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, wie sie sich gibt. Sie sagt von sich selbst, dass viele das Bild von ihr haben, dass sie abgeklärt wirke, teilnahmslos und vor allem unnahbar. Und halt keine Emotionalität zeigt. Was wohl in der öffentlichen Wahrnehmung das Attribut starke Frau unterstützt. Kannst du da
so
zustimmen?
Kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn wir jetzt in diesen Klischeebildern bleiben, dass das ja einfach definitiv ist, hast ja vielleicht dieses Klischeebild von Frauen ist ja schon oft so Stereotyp. Ich breche jetzt mal mit Freuds Worten runter, hysterisch, emotional.
Ja.
Mit der kannst du nicht reden, weil die ist ja immer gleich so emotional. Die lässt immer alles so nah an sich ran.
Mhm.
Das sind ja, glaube ich, eher Attribute, die man Frauen gemeinhin gerne zuschiebt.
Ja.
Und wenn dann einfach mal eine Frau auftritt, die cool wirkt und halt einfach
auf einer gewissen Art und Weise halt männlich.
Genau.
Ja.
Dann ist es witzig, weil dann kommen ja aber gleich schon so Attribute wie unnahbar, kühl.
Ja, genau.
Das ist ja dann schon wieder gleich so ein bisschen negativ.
Ja.
So, da schwingt schon wieder sowas mit, die kurz vor arrogant.
Ja.
Eigentlich ist arrogant auch immer so ein Attribut, das dann nicht weit entfernt ist.
Ja. Und sie selbst sagt, sie hat Zeit ihres Lebens ihre Empfindlichkeit und ihre Emotionalität unter diesem Coolness-Vorhang verborgen. Und in ihrer Biografie fragt sie sich bis heute, wenn man seine Empfindlichkeit verbergen muss, ist man dann wirklich eine starke Frau?
Ich sage nein.
Du sagst nein?
Ja.
Ich glaube auch. Also es ist eine sehr, sehr tiefgreifende und wirklich gute Frage.
Finde ich, und ich glaub, auch.
Und ich glaube, dass es auch, also nicht nur, was Frauen betrifft, eine gute Frage ist, sondern generell.
Ja.
Also ich glaube, man ist vor allem erst dann stark, wenn man den Mut hat, seine Emotionalität auch zu zeigen und das, was man empfindet, zu zeigen und das auch ausbrechen lässt. Und die Frau, von der ich heute rede, hat geschafft, ihre Empfindsamkeiten in der Musik auszudrücken.
Noch ganz kurz zu dem Statement, bevor du endlich auflöst, um wen es geht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das finde ich ein sehr schlaues Statement, weil ich glaube, das ist auch ein Statement, das mich in meinem Leben gerade ein bisschen beschäftigt, weil ich schon merke, dass ich bis vor wenigen Jahren sehr darauf bedacht war, mir so einen Coolness-Mantel umzustülpen, und zwar aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Also das war ganz klar wie so ein Präservativ, wo nichts durchkommt. Das war eine Schutzfolie für mein kleines, geschundenes Herzlein. Und ich dachte auch im Umgang mit Männern zum Beispiel, habe ich immer am Anfang ganz oft versucht, die super unkomplizierte zu sein, weißt schon, die gar keine Befindlichkeiten hat. Ja klar, schreib mir oder schreib mir nicht, ist mir voll egal. Sag's 5 Minuten vorher ab, mach gar nichts. Ich bin einfach so locker und so unkompliziert und so cool. Und hab dabei gar nicht gemerkt, wie sehr ich mich um meine eigenen Bedürfnisse ja unter den Teppich kehre und mich auch unter Wert verkauf. Und ich hatte so Angst auch davor, glaube ich, Leuten Gefühle zu zeigen, weil ich so oft verletzt worden bin.
Mhm.
Auch aus dem Grund, glaube ich, weil ich so verletzlich war, weil ich so wenig Selbstwert hatte. Da geht es ja so leicht, wenn du dich selber nicht gerne magst und dann und das irgendwie nicht einordnen kannst, dann tun ja alle Stiche doppelt weh. Und jetzt zu lernen, dass es eigentlich am stärksten ist, seine Gefühle zu zeigen und seine Gefühle zu artikulieren und Leute reinzulassen, vielleicht auch mit der Gefahr, dass es mal wehtut, das finde ich sehr spannend. Also, weil ich bin immer noch sehr, also das heißt jetzt nicht, dass ich so eine empfindsame Elfe wäre, die durch den Wald springt und alle umarmt und jeden in ihr Herz lässt und so, vor allem bei Männern, wisst ihr ja, da ist ja bei mir sowieso nichts mehr zu holen. Ich glaube auch keinem Mann mehr irgendwas. Das glaube ich, gibt 4 Männer auf der Welt, denen glaube ich zu 80%, wenn sie den Mund aufmachen, den anderen glaube ich erst einmal gar nichts. Auch wenn Männer was zu mir sagen oder so, ich glaube das einfach nicht mehr. Das ist auch eine Bewältigungsstrategie, die sich aber aktuell als sehr smart herausstellt. Aber dieses sich öffnen, man kann sich auch anderen Menschen gegenüber öffnen, muss ja nicht immer romantische Beziehung sein. Aber ich merke das schon, dass ich auch meine freundschaftlichen Beziehungen auf ein anderes Level gehoben habe, seit ich mich mehr öffne und mehr Emotionen raus und auch reinlasse und schon auch so Leute, die ich jetzt über Jahre hinweg geprüft habe, nochmal auf eine andere Ebene reinlasse. Und das finde ich schon mutig.
Extrem. Extrem mutig.
Und das andere, das kann man machen. Und da fährt man wahrscheinlich auch okay durchs Leben. Aber das andere ist halt, würde ich sagen, eine Bewältigungsstrategie, ein Coping-Mechanismus und ein Schutzmechanismus. Und sich öffnen und Emotionen zulassen und zeigen, ist mutiger, glaube ich.
Absolut, absolut.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass die Kunst ein bewährtes Mittel ist, um diese Unfähigkeit irgendwie zu kompensieren. Weil vor allem die Musik einfach dich auf eine nonverbale Weise preisgibt und du trotzdem vielleicht am allerehrlichsten sein kannst in dem Moment.
Das stimmt.
Also, das ist gerade irgendwie ganz schwierig zu beschreiben, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich einfach tief ja, ich habe einfach eine tiefere Verbindung zu den Menschen, mit denen ich Musik mache. Mhm. Weil es mir auf eine gewisse Art und Weise, weil da Verständnis herrscht.
Ja.
Ein ganz transzendentales Verständnis.
Ja.
Irgendwie. Genau. Okay, bevor ich jetzt weiter herumphilosophiere, löse ich mal auf. Wir sprechen heute über Kim Gordon.
Aha, von den Pixies.
Nein, von Sonic Youth.
War die nicht da? Wer ist die für die Pixies?
Oh, Wissenslücke? Ich glaube nicht.
Sonic Youth.
Weil ich habe ihre Biografie gelesen.
Ja, ja, ich bin gerade am falschen Dampfer.
Und da war jetzt keine Rede von den Pixies.
Kim Deal.
Ah, da schau. Genau.
Aber es war jetzt
eine andere Kim.
Ja, immerhin zweimal Kim, sonst hätte ich mich jetzt ja voll blamiert. Ja, das war die Gertraud Wagner. Ach so, scheiße.
Ja, ich spreche heute von Kim Gordon. Die hat vor 11 Jahren eine Biografie rausgebracht namens Girl in a Band. Und die Biografie habe ich schon immer mal wieder in den Bücherregalen stehen sehen und dachte mir, eigentlich muss ich das schon längst gelesen haben. Weil es so ein einfach auch so ein ultimativer Titel ist für ein Buch. Und jetzt hatte ich auf Tour Zeit, die Biografie zu lesen. Und ich muss sagen, also die Frau sagt einige wirklich sehr, sehr schlaue Dinge. Genau. Ich fange mal an. Kennst du Kim Gordon?
Ja, sagt ihr dir was? Gesehen. Also ja. Aber also Kim Deal und Kim Gordon, das. Wie gesagt, Sonic Youth und Pixies weiß ich schon, dass da Kim dabei ist, aber welche genau? Scheinbar nicht.
Also, Kim Gordon ist am 28.04.1953 in Rochester im Bundesstaat New York geboren, als Kimberly Althea Gordon. Sie ist dann relativ schnell mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Los Angeles gezogen, weil ihr Vater dann eine Stelle als Professor an der University of California bekommen hatte. Also sie ist sozusagen in einem akademischen Umfeld aufgewachsen. Und ihre Mutter war Schneiderin, aber jetzt eher so auf einer Freelance-Basis. Also sie war Hausfrau und aber als Schneiderin. Genau. Sie ist mit Jazz aufgewachsen, typisch für die Kinder ihrer Zeit. Und das hat sie von Anfang an sehr beeinflusst. Also ihr Dad hat vor allem Jazz gehört und sie hat sich an diese Art von abstrakter Musik sehr schnell
gewöhnt.
Gewöhnt, kann man sagen. Oder sie hat beeinflusst, besser gesagt, genau. Aber auch Blues, Folk und Klassik, was vor allem ihre Mutter aus Flohmärkten immer mal wieder nach Hause gebracht hat. Also scheinbar hat sie auch viel Mozart oder Beethoven gehört. Sie schreibt in ihrer Biografie auch viel über L.A. und die Stimmung in L.A. Damals, als sie dort aufgewachsen ist. Und was ganz, ganz interessant ist, für sie war L.A. immer weniger so Flower Power Hippie, sondern eher so was Morbides. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie Ende der 60er aufgewachsen ist oder Teenager war, Ende der 60er, wo gerade halt einfach
viel Morbides passiert in
genau,
L.A.
Genau, die Manson-Morde gerade völlig im Gange waren und das Ganze dann
Satanic Panic und keine Ahnung, was los war.
Genau, die Satanic Panic und dann das Ganze dann auch in Altamont gipfelte, wo ja jemand beim Rolling Stones Konzert erstochen war, oder erschossen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Ich glaube vom Hell's Angel erstochen oder erschossen. Ja, die haben ja das Security gemacht, was eine riesen Fehlentscheidung war. Das war quasi dann das große Ende des Hippie-Traums.
Richtig,
mit Altamont.
Genau. Also sie sagt's recht poetisch. Als Mädchen aus Südkalifornien schob sich der Tod bzw. der Gedanke an den Tod immer wieder in mein Leben, besonders 1969, als das Utopia der 60er Jahre mit den Manson-Morden verschmolz und in Altamont ausblutete.
Ja.
Genau. Ja, in ihrer Jugend hat sie sich schon viel mit Kunst beschäftigt. Sie ist auch zeitlebens bis heute auch bildende Künstlerin. Und wer ihr Leben von Anfang an sehr geprägt hat, war ihr Bruder Keller. Keller wie der Keller bei uns im Deutschen, also das unterste Stockwerk. Der Bruder heißt so. Und dieser Keller ist eine interessante Persönlichkeit, weil bei dem Schizophrenie festgestellt worden ist. Also unfassbar unberechenbarer Mensch, unfassbar intelligent. Also ich glaube, der hat seine Schwester auch immer intellektuell sehr gefordert, aber auch in einer Art und Weise inspiriert, als dass er total ungehemmt war in seinem kreativen Ausdruck. Was Keller aber auch bewirkt hat, ist eine extreme Unsicherheit in ihr. Und zwar deshalb, weil er sie eigentlich konstant untergebuttert hat.
Super.
Ja. Und sie selbst sagt, dass quasi dieses Bild von ihr, dass sie abgeklärt ist, teilnahmslos oder unnahbar, nur eine Fassade ist. Und sie sagt, diese Fassade hat damit zu tun, dass ich über Jahre für jedes Gefühl, das ich zeigte, gehänselt worden bin. Als ich jung war, wurde mir nirgendwo Aufmerksamkeit zuteil, die nicht negativ war. Die Kunst war der einzige Raum, der mir alleine gehörte, wo ich jeder sein und alles tun konnte, wo ich allein durch den Gebrauch meines Kopfs und meiner Hände weinen, lachen oder sauer werden konnte. Und ich habe mich da.
Ist ja ganz schön schlimm.
Ist ganz schön schlimm. Ich habe definitiv.
Dass sie die Kunst hat, aber.
Ja, voll. Ich habe definitiv jetzt nicht so einen tyrannischen Bruder gehabt. Aber ich sehe mich da in gewisser Weise schon auch abgeholt, weil ich schon vor allem auch so in meiner Teenagerzeit die Musik als Ventil genutzt habe. Auch wenn ich damals nur klassische Musik gemacht habe und noch Noten gespielt habe und da ganz strikt war, also kein musikalisches Ausflippen oder so. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich den Rückzug in mein Musikinstrument gesucht habe. Und ich glaube deshalb auch so, ich glaube, dass das immer noch versteckt so eine Art Mittel ist, um Emotionen Ausdruck zu verleihen bei mir. Mhm. Also ich fühle mich da schon sehr abgeholt mit der Aussage.
Ja.
Wie ist da bei dir?
Mai, ich beherrsche das Instrument zu schlecht. Bin ich da wirklich drauf. Ja.
Aber um das geht's doch nicht.
Also, nee, aber ich glaube schon, dass es, also weißt du, ich würde jetzt sagen, im Songs schreiben, generell, mit Gitarre und Text im Verbund. Ansonsten fände ich wahrscheinlich wirklich, dass da geht's nicht drum, dass ich jetzt, oh, ich bin so schlecht oder so. Nee, es ist alles gut, wie es ist. Und man kann auch mit zwei Akkorden was ausdrücken, aber um jetzt wirklich sagen, ich drücke mich künstlerisch aus, würde ich für mein Empfinden, müsste ich da ein bisschen besser Gitarre spielen können. Wenn es nur um die Gitarre geht. Wenn es ums große Ganze geht, was jetzt Kunst oder Musik betrifft, dann ist es für mich aber, glaube ich, kein Rückzug. Ich glaube schon, dass es für mich ein Ventil ist, um was rauszulassen, um mich auszupowern, um Gedanken, Gefühle rauszulassen. Aber ich glaube nicht, dass es für mich, ja, es ist kein Rückzug.
Ja, ich glaube auch nicht, dass bei mir ein Rückzug ist. Ich glaube, ich muss mich da korrigieren. Es ist mehr ein Ausbruch.
Mhm. Ja, das schon eher.
Ja.
Das habe ich auch. So ein.
Ja.
Ja, genau. Weil ich kann auch verstehen, wenn man sich zurückzieht, das gibt's natürlich auch manchmal. Ich meine, man kann sich ja auch mal die Tür zumachen und 3 Stunden oder 4 Stunden sich mit seinem Instrument beschäftigen und die Welt ausschließen, das hat ja auch was Schönes für sich.
Ja.
Das mache ich zurzeit gar nicht, leider seit längerem schon. Aber so im Grunde würde ich sagen, hat es eher was Rausgehendes, nach vorn gehendes, ja.
Ja. Übrigens hat Kim Gordon selber gesagt, dass, also ihr Instrument, sie ist Bassistin, eher fast so eine Art nötiges Übel ist.
Mittel zum Zweck.
Mittel zum Zweck, genau. Also sie war halt Girl in a Band und hat halt dann zu dem Instrument gegriffen, was nur übrig war, so.
Immer der Bass.
Ja. Und sie sagt auch, sie war jetzt eine die herausragende Bassistin. Also das sagt selber.
Darum ging es ihr ja auch nicht wahrscheinlich.
Genau, darum geht es ihr bis heute nicht. Und auch was ihren Gesang betrifft, sie hat ja nicht alle, aber viele der Songs von Sonic Youth gesungen. Sie sagt, sie ist eine nicht singende Sängerin. Also auch da ist der Anspruch nicht da, dass man jetzt irgendwie besonders herausragend virtuos oder was auch immer ist. Genau. Also da geht's wirklich bloß um das Ventil, Musik als Ventil.
Ja.
Ja, genau.
Das verstehe ich sehr gut.
Nochmal kurz zurück zu ihrem Aufwachsen. Also ihr Bruder hat sie dann mit Nietzsche, Sartre, Balzac, Flaubert, Baudelaire und allen möglichen anderen französischen Denkern in Kontakt gebracht. Und sie haben dann auch miteinander Avantgarde-Jazz gehört, also sowas wie Ornette Coleman, John Coltrane, Albert Ayler, Don Cherry und Archie Shepp.
Und ja, man muss auch einmal leiden.
Ja, ich muss dann aber auch sagen, das Outcome ist, also was Sonic Youth ist ja auch eine auditive Herausforderung.
Ja, absolut. Absolut.
Und auch das, was Kim Gordon heutzutage macht. Also die hat übrigens 2026 ein neues Album rausgebracht, das heißt Play Me. Ich habe mir das vorhin gerade noch reingezogen. Es ist überhaupt nicht mehr Rock oder so, es geht mehr so in, ich würde es fast so schon sagen, Trap-Rap oder sowas. Mhm. Also richtig experimentell und auch gar nicht mehr das, was sie früher so gemacht hat.
Mhm.
Genau, also ich glaube, da geht es einfach ums Experimentieren und Tun. So. Genau. Und sie hat dann auch mit ihrem Bruder ganz viel Jam-Sessions im Wohnzimmer veranstaltet. Also genau. Es gab auf jeden Fall.
Klingt nach einem sehr ambivalenten Verhältnis.
Ja, sehr, sehr ambivalent.
Zum Bruder.
Ja, absolut. Und dieser Bruder hat auch, der war dann in einer geschlossenen, oder weiß nicht, ob es geschlossen war, aber in einer Heilanstalt bis zu seinem Tod. Und die Kim Gordon war wohl so die Einzige, die ihn dann noch so regelmäßig besucht hat. Die hat ihn immer einmal im Jahr besucht. Das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis tatsächlich zwischen den Zweien. Genau, okay. Es geht weiter. Also sie hat dann erstmal Kunst studiert am Otis College of Art and Design. Und da auch einen Abschluss gemacht und generell, wie erwähnt, arbeitet sie bis heute parallel zur Musik an künstlerischen Objekten, Inszenierungen, Performances und so weiter. Genau. Sie ist dann nach New York City gezogen. Sie wollte einfach mal raus aus L.A., und so wie sich das gelesen hat, wollte sie aber auch erstmal aus den Fängen einer Beziehung mit einem älteren Mann. Sie nennt den Namen nicht, aber sie sagt, ich wusste, wenn ich in dieser Beziehung bliebe, würde mich niemals jemand ernst nehmen oder in mir etwas anderes sehen als den netten jungen Schützling eines älteren Kerls. Finde ich auch eine krasse Aussage, weil sie ja da eigentlich, also impliziert, dass sie was Größeres in sich gesehen hat, was dieser Typ nicht bringen kann. Also sie klammert eigentlich sowas wie Emotionalität und Liebe voll aus.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wie es bei denen gelaufen ist, das erwähnt sie nicht. Aber jedenfalls war
Sie
ihr
erwähnt
Weg,
nur das.
Ja, war ihr Weg aus dieser Beziehung sozusagen die Flucht nach New York.
Okay, war ja quasi dann eher eine Karriereentscheidung. Klingt ja so, als wollte sie halt nicht als Anhängsel gesehen werden.
Ja, absolut. Und ich meine, auch legitim. Und wir wissen ja auch nicht, was genau passiert ist von dem her. Jedenfalls schaut sie sich New York erstmal so an und dann nach einem halben Jahr reist sie wieder nach L.A. zurück und spart dann das Geld für ihren Umzug nach New York, weil sie merkt, da brodelt die Musikszene, da brodelt vor allem die Kunstszene. Also sie ist vor allem wegen der Kunst nach New York gezogen und die Musik hat sich dann eher so nebenbei entwickelt. So. Und jetzt gelangt Kim Gordon in eine Szene, die nennt sich No Wave. Ich habe von dem Ausdruck tatsächlich davor noch nicht so wirklich ein Bild gehabt. Kennst du No Wave? Sagt dir das?
Richtig. Also ich habe das schon mal gehört, aber da ich mich weder mit New Wave groß beschäftigt habe, habe ich mich dann auch mit No Wave beschäftigt. Ja.
Ähnlich bei mir. Und No Wave ist so eine Avantgarde-Bewegung, die sich um die 1970er in New York gebildet hat. Und man muss sagen, dass die No Wave-Bewegung, vor allem in Künstlerkreisen sich gebildet hat. Also das waren vor allem bildende Künstler, die nebenbei halt auch noch so ein bisschen Musik gemacht haben.
Ja.
Also da gibt's ganz viele Beispiele, zum Beispiel James Chance and the Contortions, Teenage Jesus and the Jerks, Mars, DNA, Theoretical Girls und Rise Chatham. Das sind so die bekanntesten.
Kanntest du da eine Band vorher?
Teenage Jesus and the Jerks sagt mir zumindest was.
Okay.
Da ist auch eine Frau mit dabei, die heißt Lydia Lunch.
Mhm.
Die allein ist schon auch eine Podcast-Folge wert.
Okay.
Die hat auch ganz viel mit Sonic Youth zusammengearbeitet. Ist auch in Sonic Youth Videos zu sehen.
Okay.
Und, ja, genau. Also, Kim Gordon ist dann so in der artsy New Yorker No Wave Szene unterwegs und lernt dann mehr und mehr No Wave Bands kennen. Und sie sagt selbst über No Wave Bands: Es war großartig, wie selbstvergessen und abstrakt die Musik der No-Wave-Bands klang. Auf eine Art war es das reinste, freieste, was ich je gehört hatte. Anders als der Punkrock der 70er und der Free Jazz der 60er, es expressionistischer und, naja, anders als alles andere. Demgegenüber wirkte Punkrock ironisch, schrie spöttisch heraus: Wir machen den Konzernrock kaputt. No-Wave-Musik hörte und hört sich eher an, als wollte sie sagen: Nein, wir zerstören den Rock wirklich. Ihre schiere Freiheit und Grellheit ließ mich denken, das kann ich. Und so greift Kim Gordon durch diesen Einfluss der No-Wave-Bands zum Bass. Und in der Zeit lernt sie dann auch ihren zukünftigen Ehemann kennen, den Thurston Moore.
Mhm.
Und die beiden heiraten dann auch relativ zügig und gründen 1981 die Band Sonic Youth. Genau, über No Wave kann man auch noch sagen, dass das Ganze so avantgardistisch angehaucht war oder so avantgardistisch war, dass es auch sein konnte, dass Konzerte einfach abgebrochen werden mussten. Und sie sagt, dass so No-Wave-Gigs waren immer eine heikle Sache, weil man nicht genau gewusst hat, was eigentlich so passieren wird. Genau. Okay. Also, Sonic Youth. Insgesamt hat Sonic Youth 15 Studioalben veröffentlicht. Und Kim Gordon sagt, als sich Sonic Youth dann 1981 gründeten, war sowas wie No Wave eigentlich in New York gelaufen. Also sie haben zwar diesen diesen Einfluss von der Art und Weise, wie Musik gemacht wird im No Wave. Aber Sonic Youth ist trotzdem was ganz was anderes eigentlich. Oder nicht was ganz was anderes, aber etwas anderes, ziemlich sicher. Sonic Youth hat dann von Anfang an eigentlich schon relativ viel Erfolg mit den Platten. Die Kritiker haben immer wieder gelobt, wie bedeutungsvoll die Texte waren. Und Kim Gordon sagt aber in ihrer Biografie, dass diese Texte eigentlich völlig random entstanden worden sind, ohne Hintergedanken. Und genau.
Das ist ja dann quasi voll der Hurz-Moment.
Ja.
Kennst du das vom Harpe Kerkeling? Ja. Oder so ein bisschen, erinnert es mich gerade an Hurz.
Ja,
das Publikum, ja, die Leute.
Das ist eh so diese klassische Frage, wie viel Gedanke steckt jetzt wirklich hinter dem, was die Leute da rauslesen.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne dran.
Ja, voll.
Nur, dass es halt bei im Hurzfall natürlich diese wunderbare Hybris, intellektuellen Hybris enttarnt, wenn man einfach in jeden Scheißdreck kannst du ja was Hochtrabendes reinlabern, wenn du Lust hast. Und das ist da natürlich unterm Neonlicht skizziert und enttarnt. Also ich meine, wenn ich da drin gesessen wäre und ich hätte da irgendwas 7-mal Gescheites zum Thema Hurz und ein Lurch lugt hervorgesagt. Ich würde mich bis an mein Lebensende schämen, glaube ich.
Ja.
Weil ich mir so ertappt vorkommen würde. Und da musste ich jetzt gerade sehr dran denken.
Es ist super. Es ist super. Ich habe ja Literaturwissenschaft studiert.
Ja.
Und also manchmal vermisse ich mein Studium oder die Uni an sich. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war in Kulturwissenschaften, aber die Literaturwissenschaft hat echt geistige Höhenflüge, wo man die Dozierenden dann abheben sieht, förmlich. Also es ist wirklich so, ich habe Vorträge erlebt, ich habe bloß den Kopf geschüttelt, weil es ist einfach nicht mehr zugänglich. Es ist nicht mehr zugänglich und oft auch so, hört sich fast an wie dadaistisches dadaistische Kunst.
Mhm. Ja, okay, das war bei Kulturwissenschaft, würde ich sagen, es kommt natürlich immer drauf an, wer es macht. Das ist ein relativ bodenständiges Fach, dass sogar die Superintellektuellen sich halt mit ganz alltäglichen Dingen befassen. Und deswegen war das da nicht so schlimm mit den Dozenten, aber manchmal mit meinen KommilitonInnen. Da gibt's ja schon auch dann in so Studiengängen Leute, die sich schon gern auch raushängen lassen.
Ja.
Dass sie jetzt verstanden haben, worum es geht. Und dass sie alle wichtigen Fremdwörter kennen.
Und alle Namen.
Und die dann alle in einen Satz. Und alle Namen. Und jede Theorie. Und also ich habe mir schon manchmal bei meinen MitstudentInnen gedacht, wenn die so das Labern angefangen haben, habe ich mir gedacht, Alter. Maul. Also, weil wenn man eben so aus, also man kann aus Mücken wirklich
Elefanten machen, ja.
Ja, indem man einfach viel heiße Luft rausbläst.
Und schreibt. Also, um Gottes Willen, ich bin die Letzte, die das geschriebene Wort verteufelt. Aber
I love it.
Es ist manchmal echt, man kommt nicht mehr, das akademische Umfeld hat so diesen Vibe, dass man sich aufs Detail versteift, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ja Forschung. Es ist ja Forschung. Aber diese Denke macht einen manchmal verrückt, weil man das große Ganze nicht mehr sieht.
Ja. Und ich finde, man merkt schon, also ich finde, man merkt einfach, wenn es in Masturbation abrutscht, wenn es nur noch selbstzufriedenes Gewichse ist, weil man sich selber gerne reden hört. Und ich finde, das hört man einfach raus, ist es jetzt noch irgendwie ein valider Punkt, ein valider Denkstrang, den man nachverfolgen kann, soll, weil es lohnend ist, oder hört sich da einfach gerade jemand saugern selber beim saugscheit daherreden zu. Und da, wenn es in die Richtung geht, dann dachte ich mir echt immer so, jetzt sorry. Halt einmal die Fritze.
Ja, da gibt's scheinbar in jedem Fach.
Ja, solche. Das ist einfach Universität. Nein, dann aber ist man jung und überschätzt sich auch selber maßlos.
Ja,
und
ja.
Denkt, Wunder, wie man die Welt verstanden hat plötzlich. Und dann labert man halt irgendwas daher.
Und es ist auch irgendwie immer ganz interessant, vor allem so die Fächer, die sie mit Kunst beschäftigen, wie viel man da auch drumherum labern und theoretisieren kann und mutmaßen kann. Also
ja, das ist sehr spannend. Die Interpretationsspielräume, ja. Das füllt halt ganze Hörsäle.
Ja, aber es ist ja trotzdem legitim.
Ich finde, es ist völlig legitim.
Ja, das ist schön, auch, dass es gibt, dass sich Menschen so intensiv damit auseinandersetzen. Das auf jeden Fall nochmal abschließend.
Ich finde es auch faszinierend und wichtig. Und ich bin ein großer Geisteswissenschaftsfan.
Ja.
Aber ich glaube, da hat einfach jeder persönliche Grenzen, wann es ihm zu dumm wird.
Ja, genau.
Wann es zu sehr abhebt.
Ich habe ja auch in der Uni gearbeitet und habe da auch wirklich viel geforscht. Ich habe es geliebt, in der Bibliothek zu sitzen, aber ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, echt froh, dass ich da wieder raus bin, dass ich aus dem irgendwie da ausbrechen konnte und Gitarre spielen fühlt sich auf jeden Fall lebendiger an wie Bücher lesen.
Ja, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Okay, noch ein paar Statements von Kim Gordon zur Dynamik in einer Band, die ich auch sehr interessant gefunden habe. Und zwar spricht sie im Kontext von einer Band, die miteinander tourt, Auftritte spielt, Songs schreibt und so weiter, von einer dysfunktionalen Dynamik. Also von Menschen, die aufeinandertreffen und alle irgendwie was, irgendeine Macke haben oder irgendwie was verarbeiten und dann zusammen durch die Musik und durch das ausgedrückte Adrenalin irgendwie zueinander finden und sich selbst therapieren.
Ja, finde ich relativ gute Zusammenfassung.
Finde ich auch. Also es ist wirklich so, sie sagt, man erklärt nicht wie jetzt bei einer Therapie oder so seine Motive oder diskutiert irgendetwas, sondern man macht Musik. Musik klebt seine Probleme via Adrenalin aus. Und es ist wirklich so. Also auch alle Dynamik, die dann außenrum um das Konzert läuft, alle schrägen Geschichten, die um das Konzert laufen und jede Kämpfe, alle Kämpfe, die jeder Einzelne mit sich zu kämpfen hat, fusioniert im Konzert dann und wird dann quasi auch irgendwie losgelöst.
Ja, jetzt ist es ja spannend, weil du ja bis vor kurzem nur mit Boys unterwegs warst in der Band.
Mhm.
Und ich war ja bisher nur mit Girls unterwegs in der Band. Und also, wir hatten ja vorher schon gesagt, auch dass oft die Gespräche unter Frauen tiefer sind und so. Und deswegen hatte ich schon auch das Gefühl, dass wir über Bandsachen mehr gesprochen haben. Also, dass es weniger, alle sind dysfunktional und leben das dann gemeinsam auf der Bühne aus und davor und danach wird nicht drüber gesprochen, sondern es war Gesprächstherapie und Bühne. Also, ich würde sogar sagen, mir war es irgendwann zu viel Gesprächstherapie. Aber einfach nur, weil ich das schon mag, aber ich zu dem Zeitpunkt einfach ich war dann irgendwann mal so überfordert. Ich hatte dann gerade keine Lust und keinen Platz für Befindlichkeiten von anderen Leuten.
Ja. Ja, auch von ist auch legitim.
PartnerInnen oder sowas. Es gibt so Phasen im Leben, da ist man so beschäftigt mit sich, da ist dann mal kein Platz mehr. Und dann ist ja in der Band sind es halt dann 4 oder 5 Befindlichkeiten.
Mhm.
Und wenn die dann sehr regelmäßig besprochen und thematisiert werden, da hatte ich dann an einem gewissen Punkt keine Kapazitäten mehr dafür. Das möchte ich aber gar nicht meinen Bandkolleginnen oder Ex-Bandkolleginnen vorwerfen, sondern das war einfach, mir hat es dann einfach gereicht, weil ich mit mir selber beschäftigt war. Aber deswegen finde ich das ja spannend, weil ich weiß ja immer nicht, ich sehe das ja, wenn ich bei meinen Kumpels mitfahre im Bandbus, als Außenstehende, da sind die Gespräche schon ganz anders.
Ja, 100%.
Es ist schon sehr viel oberflächlicher.
Ja.
Wenn ich mit meinen Girls damals, wenn wir 4 Stunden im Auto saßen, um irgendwo hinzufahren, da dauert es eigentlich, keine Ahnung, vielleicht 1 Stunde und dann ist man beim Deep Talk-Level angelangt. Und unter Männern ist meiner Erfahrung nach, passiert das ganz selten, außer sie reden dann mit mir drüber. Wie ist das bei dir mit Boybands?
Ähnlich. Also ich bin eh jemand, die sich nicht so oder nur wirklich in relativ privaten Raum wirklich öffnen kann. So. Und ja, also die Männer-Talks sind definitiv, würde ich jetzt sagen, mehr an der oberflächlichen Seite. Ich würde jetzt aber an das nicht so generalisieren. Also ich habe auch schon sehr tiefe Talks mit Bandkollegen gehabt. Vor allem als die NTP-Jungs, die kennen ja.
Ich wollte gerade sagen, ihr kennt euch ja schon einfach Ewigkeiten.
Also da spielt dann einfach eine sehr tiefe Freundschaft mit.
Ja.
Also.
Ich möchte es auch gar nicht bewerten, weil das kann ja auch mal schön sein.
Ja.
Also mein.
Genau. Ich habe mit.
Wenn man einfach mal zu 4, zu 5 unterwegs ist, auch wenn man sich schon lange kennt und so, dass man nicht immer auf die Deep Talk-Schiene muss. Einfach
genau.
Oberflächlich, Bumsfallerer, Lustiges mit saufen wir Bier und labern Bullshit und haben wir Gaudi.
Ja, voll. Also, oder einfach irgendwie so wirklich nette Gespräche. Du glaubst gar nicht, wie viele nette Gespräche ich schon mit Florian gehabt habe von Atlantic Codex, der Bassist, weil wir immer Fahrgemeinschaft machen. Und wir unterhalten uns über alles, über Geschichte, über Biologie, über was in den Regensburger
Talk.
Ja, voll, genau.
Andere
Art und Weise.
Ja.
Genau. Und also wir haben uns meistens immer was zum Sagen. Aber es ist wirklich interessant, dass du das gerade ansprichst. Ich würde hier auf eine Aussage von Kim Gordon kommen. Und zwar hat Kim Gordon versucht, und sie ist ja auch das einzige Mädchen oder die einzige Frau in der Band, sie wollte da rein in diese Art von Kommunikation. Und ich lese da jetzt mal vor, das ist ein längeres Zitat, aber ich fand es wirklich so, so wichtig und interessant, dass ich das komplett so abgeschrieben habe. Und es spielt vor allem auch was rein, was wir schon öfters diskutiert haben, und zwar dieses Pick-Me-Girl-Phänomen. Okay, ich starte mal. Im Nachhinein muss ich sagen, ich wertete eindeutig alles ab, was Frauen taten. Wie war es dazu gekommen? Typen machten Musik. Ich liebte Musik. Ich wollte nahe an das heran, was Männer empfinden, wenn sie zusammen auf der Bühne sind, um zu versuchen, dieses unsichtbare Ding zu beschreiben. Es war nichts Sexuelles, aber asexuell war es auch nicht. Distanz spielt eine Rolle in Männerfreundschaften. Wenn zwei miteinander allein sind, haben sich Männer oft wenig zu sagen. Sie finden eine gewisse Nähe, indem sie sich auf eine dritte Sache konzentrieren. Musik, Videospiele, Golf, Frauen. Männerfreundschaften haben die Form eines Dreiecks und das erlaubt zwei Männern eine gewisse Intimität. Im Nachhinein glaube ich, das war der Grund, warum ich mich einer Band anschloss, damit ich inmitten dieser männlichen Dynamik sein konnte, nicht durch ein geschlossenes Fenster hineinstarren musste, sondern hinaussehen konnte. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, weil sie ja selber sagt, sie kann sich nicht öffnen. Sie hat keine Möglichkeit, irgendwie Emotionalität zu zeigen, als durch die Musik. Und ich nehme an, deshalb war sie so fixiert darauf, in eine mit Männern besetzte Band zu kommen, um dadurch die Möglichkeit zu haben, sich oder dieses Unaussprechliche irgendwie aussprechen zu können.
Ja, klingt danach. Und auch das spannend, sehr gut beschrieben mit diesem Dreieck.
Ja.
Dass zwei Männer, also ich kenne das, wie gesagt, ich kenne, wenn ich kenne Freundschaften, nicht Männerfreundschaften, die so funktionieren wie zum Beispiel meine Freundschaft zur Mini.
Ja.
Von der Intensität her,
mhm.
vom einfach nur miteinander sein, ohne irgendwas zu tun,
ja,
oder tun zu müssen. Wir machen zwar sehr viel, aber ich kann auch einfach einen ganzen Tag mit der Mini abhängen,
ja,
ohne dass wir uns auf eine dritte Sache konzentrieren müssen. Bei vielen Männerfreundschaften, so plakativ, die ich beobachte, stimmt es wirklich.
Ja.
Dass man etwas tun muss.
Eine Aktivität quasi aufsetzt.
Eine Aktivität oder auch so ein Nerd-Thema, ich sag mal, Musiker unter sich.
Ja, ja.
Es ist super weird, wenn zwei Leute, die sich nicht kennen, Musiker treffen, bis einer endlich was über den Verstärker sagt. Und dann ist
endlich.
Dann ist Safe Space. Ja,
ja,
und
genau,
dann geht's.
Genau, ist wirklich so, ja, voll, voll.
Oder wie du sagst, man zockt oder man spielt oder so. Also das ist sehr, sehr spannend. Und ja, auch dieses Pick-Me-Syndrom, ich wertete alles ab, was andere Frauen taten, ist ja ganz klassisch.
Ja.
Das haben wir auch schon oft hier besprochen.
Und da spielt dann auch dieses Coolness-Ding mit rein,
ja,
ne?
Ja.
Also dieses Nicht-Emotionalität zeigen, nicht hysterisch
genau
sein.
Genau. Ja. Ich bin anders als die anderen Frauen. Ja. Wie gesagt, da kann ich von der Leier, da kann ich ein Lied davon singen. Das Lied habe ich auch lang gepfiffen.
Mhm. Ja. Ja, ich fühle mich da auch nicht ausgeschlossen.
Ja.
Ist klar. Also ich habe auch immer Probleme oder Schwierigkeiten damit gehabt, Emotionalität zu zeigen. Und
ja, oder auch einfach mal unabhängig von Emotionalität eigene Bedürfnisse zu formulieren.
Ja, genau,
weil man
genau
nicht anecken wollte, weil
richtig
man nicht das Mädchen in der Band sein will, weil man nicht, also da muss sie ja nicht einmal groß emotional sein, da geht es nur schon mal drum, dass ich sagen kann, ich bräuchte jetzt das und das. Das traut man sich ja oder hat man sich ja oft schon nicht getraut, weil man nicht das komplizierte Mädel sein wollte.
Ja, genau, ja, weil die Gefahr besteht, dass man dann rausgekickt wird.
Genau.
Oder dass Streit gibt.
Ja.
Oder
dass man nicht mehr cool ist.
Dass man nicht mehr cool ist. Oder dass man, wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem in der Band beieinander ist, wie es jetzt bei ihr der Fall war, dann irgendwie in Beziehungskrise gerät.
Ja.
Also es sind so viele Faktoren, die einen fast zwingen, klein beizugeben und cool zum Sei.
Ja. Ja, 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 ist ganz schwierig. Mit meinem eigenen Partner in der Band könnte ich mir niemals vorstellen.
Ja. Also ist ja schwierig.
Es gibt so Leute, da klappt es. Das bewundere ich, weil ich das wirklich schwierig finde. Weil da kommt ja alles zusammen.
Ja.
Dann kannst du ja nichts mehr trennen. Und eine Band ist ja eh schon wie eine Beziehung. Und dann ist deine Beziehung in der Beziehung mit noch anderen Leuten.
Ja.
Das wird mich völlig kirre machen.
Ganz, ganz schwierig, ja.
Ja.
Stell ich mir an. Also ich hatte das ja auch schon.
Ja.
Ich war 3 Jahre mit dem Schotti beieinander von Anti-Peewee, ganz am Anfang. Das ist einfach nicht gut. Und es ist dann auch, genau, also die Grenzen überfließen dann einfach auch, weil wenn dann einer den anderen angackt wegen irgendwas, dann weiß man ja dann nicht mehr, okay, ist das jetzt beziehungsrelated oder ist das jetzt tatsächlich nur bandrelated? Oder?
Das ist ganz schwierig.
Also wirklich, wirklich schwierig, ja. Genau. Und bei Kim Gordon und Thurston Moore hat es auch nicht geklappt auf ewig. Ihre Biografie fängt an mit einer ziemlichen Abrechnung ihm gegenüber.
Mhm.
Sie wollte das Ganze einfach einordnen und ihre Stellung beziehen. Und die Band Sonic Youth hat sich auch aufgelöst durch diese Trennung der beiden.
Mhm.
Und das Interessante war, dass sie waren halt über 27 Jahre zusammen und galten so als das Traumpaar der Rockwelt. Aber also, ich meine, das ist schön, wenn es das gibt, aber es ist halt wie so oft einfach so gewesen, dass der eine zum anderen nicht ehrlich war, dass Dinge unausgesprochen waren und wie so manche Beziehungen geht es dann halt einfach in die Brüche. Die beiden hatten dann miteinander ein Kind. 1994 ist die Coco geboren. Und ab dem Moment hat das Ganze dann irgendwie zu kriseln begonnen, weil dann vieles unausgesprochen wurde, weil dann Erwartungen nicht, ja, also man muss das Kind beim Namen nennen. Der Thurston hat halt wie so viele Manas einfach dann versprochen oder auch mit feministischem Grundgedanken in diese Familienbeziehung gestartet und am Ende war es dann doch die Kim, die den ganzen Haushalt geschmissen hat.
Ja, Klassiker.
Und sie sagt selber in ihrer Biografie, dass sie am Ende mehr seine Mom war als seine Partnerin.
Und ja, und auch das ist leider was man einfach in sehr vielen Paarbeziehungen immer wieder sieht.
Ja.
Auch in aktuellen Paarbeziehungen. Und das ist auch was mich so ärgert, weil genau, ich sehe einfach erwachsene Frauen, die dann Mamas werden. Entweder doppelt, weil sie ein Kind kriegen und einen Mann haben oder weil sie nur einen Mann haben und dann wieder in so eine Mutterrolle oder in so eine Mutterrolle reingedrängt werden, reinfallen. Und
ja.
Das ist mega doof und anstrengend. Aufruf an alle Männers da draußen, reißt euch mal zusammen.
Ja, und also
es kann nicht sein, dass in Frauen entweder die Mutti oder die Hure gesucht wird. Ich verstehe, also
ist wirklich
Partnerschaften
so.
Auf Augenhöhe, und ich sehe es ja auch in Beziehungen, da wo sich teilweise vorher wirklich drüber Gedanken gemacht wird, wie du jetzt auch sagst, bei denen irgendwie startet man mit so einem feministischen geteilten Grundgedanken in die Beziehung und dann endet es wieder dabei, dass die ganze Care-Arbeit bei der Frau hängen bleibt, auch in so glamourösen Pseudo-Rockstar-Beziehungen.
Ja, voll.
Da ist man irgendwie nicht davor gefeit und scheinbar ist es der automatischste Reflex, wieder in diese alten Muster zu fallen. Und es ist sehr anstrengend. Also ich sehe das ja nur von außen bei vielen und denke mir schon immer so,
ja,
schwierig.
Ja.
Und so schade. Und
sehr
so schade.
Schwierig, sehr schade, ja.
Ja, weil wie gesagt, das ist scheinbar so dieses, oh, es ist anstrengend, na, dann machen wir es jetzt so, wie es schon immer
und
war.
Und es ist so eine geistige Überwindung, weißt du, weil du kennst mich, ich bin ein Workaholic. Ich arbeite wirklich voll und gern, weil ich das, was ich mache, lieb. Und wenn dann einfach irgendwie das Haus ausschaut, ich meine, mit dem Kind ist nun mal was anderes.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich habe mittlerweile so ein krasses, höheres Toleranzlimit an Unsauberkeit. Weil ich mir denke, ich gebe mir den Stress nicht. Es macht zwar in mir, im Kopf, extreme Unordnung, wenn es ausschaut.
Ja, ist bei mir auch so.
Aber ich bin schon so weit, dass ich mir einfach jetzt denke, du musst Prioritäten setzen und ich lass mich nicht, ich manövriere mich selber nicht in diese Rolle.
Ja,
also
das ist gut.
Das versteht's mir nicht falsch, ich mag auch mal gern aufräumen und so, aber immer auf eine ausgeglichene Art und Weise.
Ja. Ja.
Und es kann durchaus sein, dass Beziehungspartner unterschiedliches Level an Sauberkeitstoleranz haben.
Das kann wirklich sein.
Ja. aber also das ist jetzt zumindest mein Learning aus der ganzen Sache, dass ich mir jetzt einfach den Socken zum 100. Mal anschaue, der da in der Ecke liegt.
Du hast deine Standards einfach ein bisschen runtergesetzt.
Ja, jetzt. Genau.
Ja, da kenne ich keine Frau, die das nicht hat im Zusammenleben mit einer Partnerschaft. Ich kenne keine.
Mhm.
Weil auch irgendwann dieses entweder es endet in, na, dann mache ich es halt selber.
Und dann hast du aber einen Frust.
Genau.
Ja.
Oder es endet in, ich versuch's zu ignorieren. Und meinen Seelenfrieden nicht mehr davon stören zu lassen. Es fällt mir aber sehr schwer.
Mhm. Da bin ich gerade.
Weil, wie gesagt, ich probiere, mir fällt beides schwer. Also ich mach's nicht. Das mache ich manchmal, dann bin ich aber stockwütend, weil mir dann wie Putzfrau, wie Unbezahlte vorkommen, weil man kann mich zahlen, ist kein Problem, dann mache ich's. Aber uns einfach zu ignorieren, das fällt mir noch sehr schwer, weil, wie du sagst, ich arbeite sehr viel und ich arbeite zu Hause. Und ich kann mich besser konzentrieren, wenn's sauber ist und alles an Ort und Stelle einigermaßen. Und da geht's mir nicht um mal tageweise Stress gehabt liegen lassen, mache ich auch. Aber so um so eine grundsätzliche Ausgewogenheit. Und das finde ich einfach erstaunlich, dass es auch im Jahr 2026 immer noch so ist, dass es automatisch wieder zurückkippt.
Ja.
in diese Richtung, auch wenn man sich's gut vornimmt. Und das bestätigt sie hier ja irgendwie gerade. Ja.
Ja, ich finde
selbst bei so einem Avantgarde-Paar.
Ja, ich finde es fast nur schlimmer, wenn man mit jemandem beieinander ist, wie jetzt bei denen, die offensichtlich liberal eingestellt sind und dann sich der Partner als jemand entpuppt, der doch irgendwie mit dem Kopf in die 50er Stecker geblieben ist. So.
Ja, total schrecklich.
Also
wenn dich das auch noch überrascht.
Ist dann so ein Trugschluss irgendwie.
Ja. Und ich glaube, was viele Paare vielleicht auch übersehen, ist, dass ja, also es ist, sagen ja Psychologen schon so krass, so ein Kind ist ja eine Krise für eine Beziehung.
Ja, das sagt sie selber auch. Also das
ist einfach so.
Ja,
und das ist schon nochmal was. Es gibt ja so Leute, die gehen der Annahme, die völlig falsch ist, dass ein Kind eine kriselnde Beziehung kitten könnte oder sowas. Das ist ja ganz, ganz falsch gedacht. Ja. Weil ein Kind ist für jede noch so gefestigte Beziehung eine Krise. Weil das ist ja wie ein bisschen so unter den Seziertisch legen. Weil einfach sich die Beziehung ganz stark verändert und sehr viel weniger Zeit ist und plötzlich der Fokus ganz woanders liegt. Und auch gerade wenn dann Kinder ins Spiel kommen, dann entpuppt sich auch in vielen Beziehungen wieder diese klassische Rollenverteilung, weil es halt dann losgeht mit Mental Load. Wer denkt dran, wann die Impfungen sind? Wer denkt dran, wann das Kind zum Arzt muss? Da geht's ja alleine schon um so viel unsichtbare Arbeit, die Frauen da leisten. Diese ganze Denkarbeit, dieses ganze alles immer auf dem Schirm haben, nichts vergessen.
Genau.
Ja.
Und bei Kim Gordon war es eben so, sie sagt, am Ende ging es eigentlich bloß noch um diese unausgesprochene Frage, wer ist hier der Erwachsenere? Also es ging um eigentlich eine Konkurrenz am Kind.
Mhm.
Und das hat das Ganze dann leider vergiftet.
Ja.
Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in der Art und Weise passiert.
Nein. Ist ja auch irgendwo menschlich, dass sowas passieren kann.
Ja.
Also braucht man nichts vormachen.
Ja. Jedenfalls haben sich die zwei irgendwie verloren. Auf dem Weg, haben zwar trotzdem noch Konzerte miteinander gespielt und tourt und auch die Coco war mit dabei oft und so. Also das hat sie übrigens sehr interessant für mich gelesen, so dieses Management von Kind und Touren und so weiter. Mhm. Also da war dann oft auch ein Babysitter im Spiel, aber die Tochter war oft mit dabei und ist dann einfach irgendwie mitgefahren und so im Babysitz und sie beschreibt auch einen Videodreh, wo die Coco erst 2 Monate alt war, da hat Kim Gordon nur Riesenbrüste gehabt und hat dann während des Videodrehs Milcheinschuss gehabt, also es muss auch eine krasse Erfahrung gewesen sein. Aber alles in allem finde ich, wie sie es so beschreibt, sehr, sehr treffend, so dieses Mutter sein und gleichzeitig in der Musikindustrie sein, weil sie sagt, sie ist voll oft gefragt worden von Journalisten, wie ist es so als Mutter im Rockbiz? Und sie hat im Endeffekt immer eine Antwort gegeben. Sie hat gesagt, es ist wie bei jeder Frau, die versucht, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Zwar die denkbar langweiligste Antwort, aber die auch absolut angemessen erscheint. Also es ist wirklich so, es ist nichts Glamouröses, es ist nichts Glitteriges dran, es ist einfach nur sauvoll Arbeit. Schwierig.
Und schwierig, ja.
Ja, genau. Und
ganz klar, ja, voll.
Ja, trotzdem, also
schwierig.
Ja, es war auf jeden Fall für mich sehr interessant zu lesen, wie sie mit dem Ganzen umgegangen ist. Und sie ist dann auch mit ihrer Familie nach Northampton in Massachusetts gezogen, weil sie einfach dieses, die Art und Weise, wie der Elternschaft, wie sie in New York vor allem zelebriert worden ist, damit konnte sie sich nicht identifizieren, weil es ja doch meistens so war, dass sich die New Yorker dann eine Nanny geholt haben und aber selber total viel gearbeitet haben und dann dem Kind jemanden übergeben haben, den sie nicht kennen und einfach das Ganze so war, wie sie sich das nicht vorgestellt hat. Sie wollte Zeit mit ihrer Tochter verbringen, sie wollte ihre Tochter aufwachsen sehen und deswegen ja. dann die Entscheidung ins Umland zu ziehen, basically. Genau.
Aber alleine dann?
Nee, sie war dann schon erst noch mit dem Thurston beieinander und 2011, also da war die Kleine dann quasi 13, 94.
Ah, 11, 94. Genau. Ich dachte 2001. Ja, ja.
Genau, ja. Hat sich dann, hat Kim dann erfahren, dass der Thurston eine Affäre hat und dann hat's ihn zum Teufel gehauen.
2011 erst.
2011, ja.
Lang ausgehalten.
Lang ausgehalten. 27 Jahre.
Wow.
Ja.
Respekt.
Ja. Hm.
Und weiß man, wie ist ihr Leben jetzt heute so?
Also, sie klingt in ihrer Biografie sehr, sehr optimistisch. Also, sie lebt jetzt in L.A. Ihre Tochter selbst macht auch Musik.
Mhm.
Wie erwähnt, hat sie dieses Album Play Me jetzt gerade herausgebracht. Sie hat dann auch mit bildenden KünstlerInnen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Jutta Köther. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Das ist eine deutsche Künstlerin. Mit der hat sie viele Kollabos gemacht, Performance Art, Videokunst, Installationen und
okay.
so weiter. Genau. Und sie ist voll aktiv und hat wechselnde Beziehungen. Also sie lebt ihr Leben und hat eine gute Zeit dabei.
Und
muss ich sagen.
Sie wurde quasi das, was wir am Anfang aufgemacht haben, das war das, was von Kim Gordon in der öffentlichen Wahrnehmung rüberkam, dass sie unnahbar und kühl war,
ja.
auch bei ihren Performances, so auf der Bühne, oder war das dann eher so in Interviews oder?
Ich glaube, dass sie auch nicht extrem ausgebrochen ist auf der Bühne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt nicht zu viel Videos geschaut, aber ich glaube, sie war immer zurückhaltend, hat aber dann herausgefunden, das ist eine super, super Stelle in dem Buch, Mitte der 90er Jahre freundete ich mich langsam mit einer neuen Idee an. Wenn man sich sexier anzog, konnte man dissonante Musik leichter verkaufen.
Ah ja.
Also hat das Konzept Sex Sales für sich entdeckt und ist in der Art quasi dann auch aus sich herausgegangen. Also im musikalischen Ausdruck, im künstlerischen Ausdruck und auch wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass sie schauen musste, wo das Geld bleibt, da knappere Kleiderlotsung hat. Aber ich finde diese Aussage so entwaffnend. Es ist der Hammer. Es ist wirklich, sie sagt es
ja,
halt
es ist halt einfach so
ist.
Trocken, gell? So.
Ja, ja.
Ohne große Erklärung oder auch ja ohne große... Also ohne, dass man sich jetzt selber dann so schuldig erklärt. So ja,
ja.
Und dann habe ich das, sag mal so, einfach so, nee, ist halt so.
Ja, genau.
Und warum nochmal das Konzept starke Frau? Damit hast du ja geöffnet.
Ja.
Warum ist das jetzt bei Kim Gordon für dich?
Weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung als starke und coole Frau bezeichnet worden ist. Darum
okay.
geht's.
Das
darum
war,
geht's.
Das,
weil
das war ihr Stempel, den sie
genau,
hatte.
Genau, weil ihre Kühlheit, ihre Coolness quasi gleichsam impliziert, sie ist stark. Oder weil sie nur mit Kerlen in der Band ist.
So. Ja.
Ja, genau.
Kühlheit ist dann wahrscheinlich auch so wenig Lachen.
Ja, genau. Also
wenig.
Man sieht Kim Gordon seltenst lachen.
Mhm.
Ja, oder irgendwie hübsch sein oder so. Oder ich glaube, damit spielt sie auch ein bisschen, weil sie halt, also sie, es ist ganz interessant, weil sie bei so Live-Auftritten oft auch so blumige Kleider anhat und so und Miniröcke und irgendwie so ganz weiblich.
Das ist ja eigentlich sehr antithetisch zu dem.
Genau.
Ja.
Zu der Musik auch, weil die Musik wirklich sehr dissonant ist und schräg.
Das ist einfach nur Noise teilweise.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, witzig. Wie ist das jetzt? Lassen wir starke Frau, lassen wir aber auf der Liste, oder?
Das lassen wir auf der Liste, weil ich finde es nach wie vor, es ist ja auch ein Medienbegriff und den Begriff hat ja auch Kim Gordon nicht nicht von sich, sondern
nein.
Reagierte auf das, was die Medien quasi über sie sagen. Und ich finde nach wie vor, dass der Begriff irgendwie fehlleitend ist und was impliziert, was ich nicht implizieren will. So.
Ja.
Und ja.
Voll. Also wenn wir sagen wollen, dass jemand stark ist im Sinne von vielleicht Dingen, die wir jetzt vorher schon besprochen haben, dann würden wir einfach sagen, das ist ein starker Mensch.
Ja, genau.
Geschlechtsunspezifisch, weil sobald man es zur Frau dazu sagt, dann hat man immer das Gefühl, man will im gleichen Atemzug andere Frauen als schwach hinstellen.
Ja,
was
genau.
Auch, was ich auch so finde. Dann noch zum Abschluss, bist du ein starker Mensch? Haha!
Wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal mit, bist du mutig?
Ja. Ja.
Bin ich ein starker Mensch? Jein, 50%. Ich arbeite dran.
An welchen Baustellen musst du noch ein bisschen hackeln, glaubst du?
Also wenn es ums Physische geht, würde ich gerne einfach wieder stärker sein. Das auf jeden Fall. Also ich denke momentan sehr oft an, ja, fang mal wieder an und so, weil nach der Entbindung einfach mein Leben sich umgestellt hat und seitdem versuche ich irgendwie klar zu kommen mit meinem Leben.
Ja.
Aber ich habe noch keine Struktur.
Ja.
Und Struktur impliziert für mich auch einfach schauen, dass meinem Körper gut geht.
Gut geht. Mhm.
Genau. Und mental, innerlich Ich würde gern die Stärke besitzen, mir mehr zu trauen, Risiken einzugehen und vielleicht auch Dinge loszulassen. Ich hänge mir so gern an Dingen fest, setze mich selber extrem unter Stress, beute mich oft selber aus.
Mhm.
Und da hätte ich gern die Stärke, mal öfter Nein zu sagen und auch auf mich zu schauen.
Mhm.
Genau.
Ja.
Von dem her. 50%.
Okay. Aber das ist gut, das ist ja schon mal gut, dass man es klar benennen kann, wo die Baustellen sind.
Ja.
Und das sind ja auch relativ klassische Baustellen, würde ich sagen, dass man sich selber so hinten anstellt.
Ja, voll.
Das kenne ich von vielen Frauen auch, dass man sich selber so, aber das kriegst jetzt dann bestimmt bald raus, dass du sich selber sehr weit nach vorne stellst öfter. Das ist nämlich gut.
Ja, es ist voll gut.
Und das geht auch, ohne dass man eine egoistische, blöde Kuh wird, sondern es ist einfach Selbstwert und Selbstfürsorge. Ich kenne das auch, einfach das Nein-Sagen auch sehr schwer fällt, auch im Berufskontext oder so aus Unsicherheit.
Ja. Ja, und man sich ja denkt, ja, da könnte ja doch irgendwie was Gutes draus erwachsen und so.
Oder vielleicht kommt ja gerade sonst nichts Besseres. Das ist ja auch, dass du weißt ja nie, wie deine Jahre ausschauen werden. Und deswegen tendiert man dazu, alles einmal so omni-mäßig zuzusagen. So, ja. Und dann steht man irgendwann da und denkt so, hä?
Ja.
Wollte ich auch noch irgendwann mal was für mich tun, vielleicht zwischendurch?
Ja.
Und da muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht selber so verliert, finde ich.
Genau. Um das geht's. Ja, du, ich hätte ich könnte wahrscheinlich jetzt nur 2 Stunden über Kim Gordon reden. Ich empfehle die Biografie sehr. Es ist wirklich ein cooles Buch. Kim Gordon, Girl in a Band. Und sie hat scheinbar auch noch ein zweites Buch geschrieben. Das habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Jedenfalls hat die Frau wirklich sehr, sehr, sehr interessante, entwaffnende Gedanken. Und ich fühle mich wie so oft ihr verbunden.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, das klingt gut. Ich fand allein schon die paar Zitate, die du vorgelesen hast. Da merkt man schon, wenn was mit einem resoniert, wie jemand schreibt und denkt.
Ja. Ja.
Das hatte ich hier auf jeden Fall. Dass ich mir dachte, aha. Es ist einfach schön, wenn jemand auch so den eigenen Gedankenwirrwarr mal mit so klaren Worten innerhalb von 2 bis 3 Sätzen ausformuliert und man das liest und sich denkt, ah ja, genau.
Ja.
Da würde ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde rumstottern.
Ja.
um das irgendwie rüberzukriegen. Ja. Aber es gibt dann Leute, die besitzen die Gabe, dass sie Sachen einfach sehr prägnant und treffend irgendwie formulieren können.
Und sie ist auch wirklich sehr ungnädig mit sich selbst. Also sie ist sehr selbstkritisch in dem, was sie so schreibt und so. Und das aber auf eine wenig heulerische Art und Weise, also so gar nicht, sondern auf eine ganz, ganz basale Art und Weise drückt sie das aus, was einfach Phase war und das, was sie gefühlt hat und gemacht hat. Und das finde ich unfassbar mutig erstmal und auch sehr horizonterweiternd.
Ja, generell auch so radikale Ehrlichkeit sich selbst und seinen eigenen Handlungen gegenüber. Ja. Vielleicht auch in der Retrospektive bewertet man Dinge, die man getan hat, ja ganz anders, weil man irgendwie mit dem Abstand drauf schaut und versteht, warum man was gemacht hat und wie es war. Und dann aber auch mal wirklich ehrlich zu sein, weil wir neigen ja, glaube ich, schon drauf, Sachen zu beschönigen. Aber
ja.
Das machen wir hier ja schon auch teilweise, wenn wir zurückschauen und sagen, ja, und da war ganz klar, habe ich mich bedroht gefühlt von anderen Frauen oder da hatte ich das Gefühl, ich will nicht, dass andere Frauen meine Position klauen oder sowas. Das sind ja alles so Sätze, die, wenn man heute ausspricht, das ist ja schon schwierig, weil das möchte man ja gar nicht sein.
Ja, ich finde auch, dass das ehrlicher Ausdruck die Prämisse ist für Kunst.
Ja.
Also sonst bist du ja fake. Sonst ist ja alles, was du machst, fake oder nix Ganzes. So.
Ja.
Nur so.
Kommt natürlich drauf an, wie man Kunst jetzt für sich definiert, aber ich bin da auch auf deiner Seite. Für mich ist Authentizität das Wichtigste.
Ja. Und das merken
damit
die Leute
steht's
auch.
Und fällt's bei mir. Und das merken die Leute auch, egal ob du jetzt völlig dadaistisch oder Punk, also egal was du machst, sobald es authentisch ist und irgendwie aus dem Innersten ehrlich hochkommt, glaube ich auch, dass man das spürt.
Voll.
Wie das dann aussieht vorne auf der Bühne. Das kann sich ja je nach Mensch in unterschiedlichsten Varianten ausgestalten. Aber authentisch sein finde ich ganz wichtig. Bei allem, was mit Kunst und Musik zu tun hat. Das ist bei mir der Ausgangspunkt.
Absolut. Du musst es leben, du musst es spüren. In allen Facetten. Also Musik machen, Kunst machen hat, denke ich, nur mit 50% mit glücklichen Gefühlen zu tun.
Ja.
Da schwingt da ganz viel Schmerz, ganz viel Weltschmerz. Unausgesprochenes schwingt
Wut.
Damit. Wut.
Ja.
Und diese Gefühle muss man alle irgendwie akzeptieren und verarbeiten können.
Ja.
Genau, so entsteht Authentizität.
Schwieriges Wort, wenn man es schnell sagt. Aber genauso, du hast vorher Massachusetts einfach so schnell gesagt, da war ich auch gerade so.
Ey, ich war voll stolz.
Krass. Massachusetts. Das ist schon so ein Wort, wo man sagt, da stolpern, glaube ich, 80% der Menschen beim ersten Mal drüber.
Ich habe dreimal schauen müssen, dass ich es richtig geschrieben habe. Also Schreiben ist ja
Das ist
schwierig.
Wirklich ein schwieriges Wort. Aber hast du gut gemacht, Cora.
Dankeschön.
Super.
Dankeschön. Okay. Ja, das war wieder eine sehr fruchtbare Folge, würde ich sagen, mit vielen tollen Gedanken. Ich hoffe, liebe Schneerosen, ihr konntet uns folgen und seid nicht eingeschlafen.
Weil bei dem Lachflash, 10 Minuten Lachflash im Podcast.
Ja, das ist halt immer blöd, weil dann ist, wenn man so
voller kann man
nicht. Luft so halt, wenn man so lachen muss, dann ihr müsst jetzt uns das sehen eigentlich in dem Moment. Weil
ja, aber ist geil, weil also ich weiß nicht, entweder man hört so keuchen oder es ist einfach mal so Stille, weil bei einem alle einfach so leise in sich reinlachen, so schon völlig drüber im hysterischen.
Aber wir machen ja Videos von dem.
Ja, und es ist ja authentisch.
Richtig.
Wir haben wieder dabei. Sommer so ist halt.
Wieder dabei, jawohl. Okay, gut. Dann nächste Woche bist du wieder dran. Sweet Shake.
Yes. It's
freue
true.
Mich schon.
Ich mich auch.
Und dann sehen wir und hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis
dahin.
Genießt den Sommer und bis bald.
Unbedingt. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.